Ja, ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen, an meiner Freude. Ich war am letzten Sonntag, das heißt vom Donnerstag letzter Woche an, bis zum letzten Sonntag auf einer Konferenz, auf einer Männerkonferenz. Nur Männer. Es waren auch Frauen da, die uns da bewirtet haben. Und ja. Tausend Männer. Leute, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn da tausend zusammen versammelt sind, was da passiert. Und ich bin noch total berührt und ich habe euch auch einige Impulse mitgebracht, auch in dieser Predigt. Es war einfach so viel Segen da. Und wisst ihr, ich habe etwas auf dem Herzen. Ich glaube, dass Gott hier etwas vorhat. Hier in unserer Gemeinde. Und ich spüre, dass der Heilige Geist in ganz besonderer Weise hier an diesem Ort wirken will. Und dass er da ist und dass er schon dabei ist. Und ich finde es so krass, dass zurzeit drei Alpha-Kurse wirklich auf verschiedenen Altersstufen laufen. Drei Alpha-Kurse. Und weil das nicht eine tolle Idee ist, die vielleicht von uns gekommen ist, weil wir vielleicht einfach gesagt haben, wir müssen mal wieder was tun und wir müssen mal wieder die Gemeinde ein bisschen größer kriegen oder wie auch immer, sondern dass uns das aufs Herz gegeben wurde, insbesondere der Leitung, dass sie das vom Heiligen Geist aufs Herz bekommen haben, dass diese Kurse stattfinden sollen. Weil der Heilige Geist das möchte. Weil der Heilige Geist gesagt hat, das ist dran. Und wenn der Heilige Geist sagt, dass das dran ist, dann brauchen wir keine Begründung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Es ist schon fast 2 Jahre her. Da habe ich über den Strom Gottes gesprochen, aus dem Hesekiel-Buch. Dieses Bild, der Strom, dieses kleine Rinnsal, was aus dem Tempel herausfließt und immer größer wird und zu einem Strom wird, der dann ins Tote Meer fließt. Und dieser Strom, der Heilung in sich trägt und der das Tote Meer sogar, das Wasser so wiederherstellt oder so herstellt, dass da Fische drin schwimmen können. Also nicht nur Salzheringe, sondern Fische. Und ich habe uns damals gefragt, wie weit, wie tief trauen wir uns in diesen Strom hinein oder in dieses Bächlein? Tapsen wir nur mit den Händen, mit den Füßen, wenn es nur ein Rinnsal noch ist, nur hinein? Oder gehen wir weiter und es ist vielleicht bis zu den Knöcheln und dann bis zu den Knien, dann bis zu den Lenden, dann bis zur Brust? Oder schwimmen wir schon, dass wir den Boden unter den Füßen nicht mehr spüren, den Grund? Schwimmen wir schon? Sind wir bereit, trauen wir uns, unsere Sicherheiten aufzugeben und dem Heiligen Geist zu vertrauen, weil der uns hält? Der hat es uns nämlich zugesagt und der hat uns in das Wasser geführt, da wird er uns nicht untergehen lassen. Wenn er uns in das Wasser führt, dann ist er da, dann ist er gegenwärtig. Und ich hatte es ganz stark auf dem Herzen, weil es auch die ganze Konferenz durchging, dass es da um die Gegenwart Gottes ging. Und deshalb habe ich ganz stark auf dem Herzen, heute darüber zu sprechen, über die Gegenwart Gottes. Das ist ein Riesenthema. Und eigentlich könnte ich jetzt stundenlang reden. Werde ich nicht. Braucht keine Angst haben. Lass mich kurz beten. Heiliger Geist, öffne du unsere Herzen. Öffne du unsere Augen. Öffne du unsere Ohren. Richte du alle unsere Sinne, wirklich alle unsere Sinne ganz auf dich. dass wir ganz auf dich fixiert sind, dass wir empfänglich werden für dein Reden, dass wir empfänglich werden für dein Tun. Berühre du uns, decke du auf, schenke du Weisheit, schenke du Erkenntnis. Mach uns bereit für deine Gegenwart. Und das soll alles geschehen zu deiner Ehre, zur Ehre des Vaters, zur Ehre des Vaters. Das soll geschehen zu deiner Ehre, Herr. Amen. Wir werden nach der Predigt nachher noch ein Lied singen. Gott ist gegenwärtig. Diesen alten Choral, dieser alte Choral, wunderbar. Auch alte Choräle können wunderbar sein. Und ich habe mich gefragt, Gott, bist du da? Bist du wirklich da? Bist du jetzt da? Erleben wir in diesem Moment deine Gegenwart? Gott hat einmal gesagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Psalm 22, Vers 4. Also David hat es gesagt. David hat es gesagt, dass Gott über dem Lobpreis seines Volkes thront. Gott ist gegenwärtig. Erstens, ich glaube, wenn unser Lobpreis wirklich ganz auf ihn ausgerichtet ist, und ich möchte dem Lobpreisteam auch ganz herzlich danken, ja, dass wir uns auf Gott ausgerichtet haben, dass wir ganz auf ihn ausgerichtet sind. Weil es geht gar nicht darum, dass wir uns wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 22 kennt. Der beginnt nämlich damit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, der David, der war eigentlich gar nicht in Hochstimmung. Überhaupt nicht. Also, es geht nicht darum, dass wir uns wohlfühlen. Dass es vielleicht unsere Lieder sind, dass wir sagen, boah, das sind unsere Lieblingslieder. Wunderbar. Oh, das war ja. Nein. Der Lobpreis gilt nicht dir oder mir. Der Lobpreis gilt Gott. Er ist für ihn da. Wir geben die Ehre nur ihm allein. Ihm gebührt die Ehre. Da ist dann Gottes Gegenwart da. Ein zweites Kennzeichen, dass Gott gegenwärtig ist, wenn wir mit ihm im Gespräch sind. Wenn wir mit ihm im Gespräch sind, und zwar im Reden und im Hören. Nicht nur im Reden, im Reden, im Reden. Oft ist das so, wir reden und reden und reden. Sondern auch im Hören. Hinhören. Was sagt er? Was sagt Gott? Dass uns das ganz bewusst ist. Wir hören hin. Was sagt er uns? Und dass wir dann darauf reagieren. Wenn Gott redet, dann ist er doch hundertprozentig da. Dann ist doch seine Gegenwart da. Mit Gott kommunizieren, darum geht es doch. Im Gespräch sein, von beiden Seiten. Gott möchte doch Beziehung leben. Er möchte doch Beziehung leben mit seinen Kindern. Du kannst nicht mit jemandem Beziehung leben, wenn du nicht mit ihm sprichst. Ich meine, wir Männer sind ja nicht dafür bekannt, dass wir gerade sehr viel manchmal sagen. Manchmal sagen wir sehr wenig. In der Ehe zum Beispiel auch manchmal. Aber wir reden doch miteinander. Es wäre doch keine Beziehung mehr da, wenn wir nicht mit unserer Frau reden. Ja. Du kannst nicht mit Gott eine Beziehung haben und seine Gegenwart erleben, wenn du nicht mit ihm sprichst. Da kommt dein Arbeitskollege zu dir, der nicht an Gott glaubt. Und der sagt dir, du, mir geht es so schlecht. Alles geht drunter und drüber. Alles geht den Bach runter. Und er sagt zu dir, du glaubst doch. Du sagst doch immer, du hast eine Beziehung zu Gott. Kannst du da nicht was machen? Und du schluckst. Weil du merkst, du bist gar nicht mit Gott im Gespräch. Du gehst zum Gottesdienst, du sitzt da, du hörst auch zu, mehr oder weniger, und redest ja auch mit Leuten und dann nachher eine Tasse Kaffee und dann gehst du nach Hause. Aber mit Gott zu reden, mit Gott zu sprechen, da hast du eigentlich gar keinen Bock. Weißt du, selbst der, der nicht an Gott glaubt, der geht davon aus, dass wenn einer sagt, dass er eine Beziehung zu Gott hat, dass er mit Gott auch spricht, dass er zu Gott spricht, dass er betet. Drittes Kennzeichen. Wir haben es gerade erlebt, das Abendmahl. Beim Brotbrechen ist Gottes Gegenwart da. Wenn wir es von ganzem Herzen tun und an ihn denken, so wie wir das ja auch gehört haben, an das, was er für uns getan hat, dass wir das im Glauben annehmen. Wir haben gerade das Abendmahl ja gefeiert. Und Jesus hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis, tut das zu meinem Gedächtnis. Ich bin da, ich bin dabei. Tja, und jetzt sagen wir, ja, gibt es denn überhaupt Situationen, Phasen, wo Gottes Gegenwart nicht da ist? Wenn wir uns einmal anschauen, umschauen in der Welt, auch das wurde ja schon gesagt, ob es der Ukraine-Russland, diese Auseinandersetzung ist, dieses brutale Leid. Wie schnell vergessen wir, weil da plötzlich ein anderer Schauplatz wieder da ist. Die Angriffe von Palästina auf Israel, wo die Hamas Hunderte von Menschen einfach abgemurkst haben. Abgeschlachtet haben. Und wenn wir dann hören, der eine Block von der einen Seite, da kommen die Kriegsschiffe von China, von der anderen Seite kommen die von der USA. Und wir haben doch Angst. Krieg? Weltkrieg? Gibt es einen Weltkrieg? Ich weiß nicht. Scheinbar will man nicht mehr reden. Scheinbar will man nicht mehr verhandeln. Scheinbar will man lieber die Waffen und Gewalt reden lassen. Vernichtung ist angesagt. Und ich glaube, das Ganze kommt nicht von Gott. Das Ganze kommt vom Satan, vom Feind. Und da fragen wir uns natürlich, Gott, wo bist du mit deiner Gegenwart? Das Volk Gottes hat sich immer wieder, so können wir das im Alten Testament lesen und es ist ja auch heute so, von seinem Gott entfernt und hat andere Dinge bevorzugt, die ihn scheinbar viel wichtiger waren, viel mehr Freude gemacht haben. Das hat Gott Schmerzen ohne Ende bereitet, immer wieder. Weil er gesehen hat, dass er da ganz in den Hintergrund gerückt wird. Und es hat immer wieder Dinge gegeben, wo Gott dann eingreifen musste. Und letztendlich waren das wirklich Dinge, wo Götzen verehrt wurden, wo Götzen dem wahren Gott vorgezogen wurden. Und Gott musste das jedes Mal mit ansehen, dass fremden Göttern geopfert wird und dass sie Gott verlassen haben. Und dann gab es immer wieder Dinge, die mussten vernichtet werden, die mussten verbrannt werden, die mussten geläutert werden, die mussten gereinigt werden. Und wir wissen es immer, wenn das Volk Gott verlassen hat, ging es dem Volk schlecht. Und immer wenn sie Buße getan haben und umgekehrt sind, zurückgekommen sind, dann ging es dem Volk wieder gut. Ich möchte euch von einem König erzählen, das heißt von zweien eigentlich, auch von seinem Sohn, der König Ahas, der war König von Juda. Ein gottloser König und Götzenanbeter. Sie hatten ständig Krieg, waren immer von Feinden bedrängt. Ahas hat das Land in den Ruin getrieben. Kämpfer en masse, 120.000 an einem Tag sollen getötet worden sein, erfahrene Soldaten. Von den Feinden getötet. Frauen und Kinder wurden in die Gefangenschaft geführt. Zerstörung und Vernichtung herrschte. Ahas selbst opferte den Götzen auf denen, da gab es damals diese Höhenheiligtümer. Und dann unter den Bäumen, dann hat man da irgendwelche Götzen gehabt. Da ging er hin und hat geopfert. Den Tempel in Jerusalem vernachlässigte er. Er stellte den Gottesdienst ein. Es gab keine Brandopfer mehr. Er ließ alles verfallen. Dann waren die Türen kaputt. Die Türen waren kaputt und dann hat er die äußeren Türen noch so eben, das ging noch wohl, dass er die so zugemacht hat, dass keiner mehr rein konnte. vom Tempel. Er löschte die Lampen im Tempel. Er wollte von dem Tempel und von seinem Gott nichts mehr wissen. Als Ahas starb und sein Sohn Hiskia König wurde, da fand er nur noch Chaos pur vor. Und das Erste, was er tat, und das ist so wunderbar, das ist so großartig, was er tat, er machte eine Bestandsaufnahme. Was fand er vor? Was war da? Was war da? Wie sah der Tempel aus? Was war da mit dem Tempel? Vielleicht sagst du, jetzt erzählst du uns so Dinge aus dem Alten Testament, das ist doch gar nicht mehr relevant, weil wir leben doch in einer ganz anderen Zeit, wir leben in der Zeit der Gnade und ja, das ist alles richtig, aber wir haben doch einen Gott und das ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit und das ist der, der war, der ist, der kommt und der bleibt, der sein wird, der gleiche Gott und er hat sich in seinem Wesen nicht verändert, sondern der ist der gleiche. Er verändert sich nie. Und das sind die gleichen Dinge, die gleichen Prinzipien. Und wenn wir nicht mehr den Tempel aus Stein haben, den haben wir ja nicht mehr. Aber wir sind doch der Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes in uns und wir als Gemeinde zusammen. 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Und warum ist das so? Weil Gott die Gemeinschaft, die Beziehung haben möchte mit seinen Kindern, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde. Und deshalb will er in uns wohnen, bei uns wohnen. Er will gegenwärtig sein, gegenwärtig sein. Er will uns nicht besuchen. Ich komme mal auf einen Kaffee für 1,5 Stunden und dann gehe ich wieder. Nein, er möchte bei uns wohnen. Und dann erwartet er von uns, dass wir uns nach seinen Vorgaben richten. Ach, wir könnten so viel noch dazu sagen. Wir haben die Zeit nicht. Aber Hiskia, der macht eine Bestandsaufnahme im Tempel. Und ich habe sofort an unser Diakonat Haus und Hof gedacht, ja, dass der Wolfram so strukturiert ist. Genauso. Der hätte damals da auch sein können. Der hätte der Hiskia sein können. Oder wir hätten den Hiskia hier auch. Ja, also. Ich weiß nicht, ob Gottes Gegenwart da damals noch da war. Ich glaube, da war die Gegenwart Gottes nicht mehr da. Ich glaube, er war nicht mehr da damals im Tempel. Zumindest hat er seine Hand zurückgezogen. Zumindest wird er seine Hand zurückgezogen haben. Hiskia sieht bei der Bestandsaufnahme, die Türen sind zerstört. Die waren kaputt. Was war die Folge? Der Tempel konnte ausgeraubt werden und es konnten fremde Götter einziehen. Ich habe gerade gesagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was ist, wenn unsere Türen kaputt sind? Oder auch die der Gemeinde? Dann haben wir keinen Schutz mehr. Dann haben wir keinen Schutz mehr vor dem Eindringen der Welt und des Geistes dieses Weltsystems in unserem Leben. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht noch viel, viel näher irgendwie darauf eingehen. Aber wir hören doch gerade in den letzten Jahren, gerade in der letzten Zeit, eigentlich hören wir das schon seit Jahrzehnten. Wir haben nur nicht richtig hingehört und haben das nicht richtig mitbekommen. Vom neuen Menschenbild, von der neuen Weltordnung, vom Mainstream. Und letztendlich kommt doch dabei heraus, dass die Bibel nicht mehr der Maßstab ist. Dass wir einfach Sachen abschneiden. Dass wir sagen, das passt nicht mehr. Vielleicht sogar ganz abschaffen. Deshalb lasst uns unsere Türen prüfen. Lasst uns unsere Türen prüfen. Hiskia sieht, der Gottesdienst ist eingestellt worden. Das hieß zwar, dass für das Volk damals die Gegenwart Gottes war ihnen nicht mehr zugänglich. Wir dürfen uns überprüfen. Wie nah sind wir an Jesus dran? Haben wir Sehnsucht? Haben wir noch diese Sehnsucht, danach Zeit mit ihm zu verbringen? Haben wir Sehnsucht nach Gebetszeiten? Haben wir Sehnsucht danach, in der Bibel zu lesen? Gottesdienste, Hauskreise zu besuchen? Tragen wir noch die Leidenschaft in uns für Jesus? Folgen wir noch seinen Impulsen? Reagieren wir darauf? Hiskia sieht keine Brandopfer. Es gibt keine Brandopfer mehr. Ist uns die Predigt vom Kreuz, die Kraft seines Blutes, können wir damit noch was anfangen? Ist uns das noch wichtig? Die Auferstehung, ist uns das noch wichtig? Ist das noch der einzige Weg für uns, mit Gott versöhnt zu werden? Oder sagen wir, ach, das hätte alles gar nicht sein müssen? War eigentlich gar nicht nötig. Hiskia sieht, die Leuchter waren ausgelöscht. Dabei hatte Gott doch gesagt, diese Leuchter im Tempel sollen immer brennen, und zwar mit reinstem Olivenöl. Die Öllampen, die Ölleuchter sind ein Zeichen für den Heiligen Geist. Wie wichtig ist uns der Geist Gottes? Geben wir ihm Raum in uns und in der Gemeinde. Geschwister, ich bin so froh, dass ich es einfach spüre, dass der Heilige Geist immer mehr Raum bekommt. Und dass ich sehe, wie einzelne Geschwister wirklich angerührt sind und berührt sind und dass der Heilige Geist wirkt. Und dass wir gerade in den Alpha-Kursen, jetzt bei diesem Thema waren oder bei dem Thema sind Heiliger Geist. Und wir sind noch nicht am Ende. Und auch Hiskia ist noch nicht am Ende. Er zieht Schlüsse aus seiner Bestandsaufnahme. Hiskia sieht die Realität und er weiß, das kann nicht das Ende sein, denn sonst wäre es wirklich das Ende, wenn es dabei stehen bleiben würde, wenn es nicht irgendwie weitergeht. Zuerst beantwortet er die Frage nach dem Warum. Und er sagt nicht, Gott, warum hast du das zugelassen? Hey, du hättest doch eingreifen können. Warum hast du das zugelassen, dass jetzt hier alles kaputt ist, dass hier alles brach ist? Nein, er sieht und er erkennt die Schuld seiner Vorfahren. Und er möchte mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund schließen. Und ich lese mal ein bisschen aus der Bibel. 2. Chronik 29. Unsere Väter, sagt er, haben dem Herrn die Treue gebrochen und ihn verlassen. Sie taten, was der Herr, unser Gott, verabscheute. Auch von seinem Tempel wollten sie nichts mehr wissen. Die Türen der Vorhalle schlossen sie ab und die Lampen löschten sie aus. Niemand verbrannte noch Weihrauch für Gott, für den Gott Israels. Niemand brachte ihm im Heiligtum Brandopfer dar. Darum wurde der Herr zornig über Juda und Jerusalem. Ihr habt ja selbst erlebt, wie er unser Volk zum Bild des Schreckens gemacht hat. Zum Gespött aller Völker sind wir geworden. Darum sind unsere Väter im Krieg gefallen. Darum mussten unsere Frauen und Kinder verschleppt werden. Es liegt mir am Herzen, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund zu schließen, damit sich sein Zorn wieder von uns abwendet. Und dann, das ist so enorm, macht euch schnell an die Arbeit, denn euch hat der Herr zu einer besonderen Aufgabe berufen. In seinem Tempel sollt ihr ihm dienen und für ihn Weihrauch verbrennen. Macht euch auf. Macht euch an die Arbeit. Hiskia reagiert. Er macht eine Prioritätenliste. Boah, ich denke wieder an Haus und Hof. Das hat mich beeindruckt, trotz aller Emotionalität, trotz allem Chaos, das sein Vater ihm hinterlassen hat. Er reagiert und zwar absolut strukturiert. Ich bin nicht strukturiert, Leute. Ich bin nicht so strukturiert. Ich hätte das nie... Erstens Reinigung, zweitens Wiederherstellung, drittens sich Gott weihen, viertens Neustarten. Ist das nicht genial? Ist das nicht einfach und total genial? Bevor der Tempel aus Steinen gereinigt werden musste oder konnte, mussten sich die Tempel, die lebendig sind, die aus Fleisch sind, reinigen. Die Leviten und die Priester. Dass diese persönliche Heiligung, dass die sich gereinigt haben, dass sie gereinigt wurden, das war die Voraussetzung. Das war die Voraussetzung, dass die überhaupt erstmal den Tempel da reinigen durften. Dass sie würdig genug waren dafür. Sie waren herausgefordert, ihr Verhältnis mit Gott zu klären, ihren Glauben zu prüfen, um mit Gott ins Reine zu kommen. Ist uns das klar, dass wir Priester sind? Wir sind Priester. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, dass wir Priester sind. Leben wir das? Alles Unreine wurde aus dem Tempel rausgeschmissen und verbrannt. Es wurde verbrannt. Es muss verbrannt werden. Der Tempel wurde gereinigt. Alle Gegenstände, Brandopferaltar, Schaubrottische wurden gereinigt, geheiligt und geweiht und kamen wieder in den Tempel, so wie Gott es wollte. Und dann kam der Neustart erst. Erst dann kam der Neustart. Der Neubeginn mit Gott. Und der König Hiskia und die führenden Leute des Volkes Juda. Die führenden Leute, die knieten nieder und sie beteten an im Tempel. Und die Leviten, die sangen Psalmen, die machten Lobpreis. Und dann brachten sie ihre Opfer da. Und dann gingen sie raus. Dann gingen sie in die Städte, dann gingen sie durch Jerusalem, dann gingen die durch alle Städte und dann rissen die alles, was nach Götze nur aussah. Oder die rissen alles nieder. Die haben alles niedergerissen, alle Statuen, alle Höhenheiligtümer, die Steinmale im ganzen Land. Alles wurde niedergerissen und zerstört. Und das ganze Volk, das nahm einen neuen Stand an. Weg mit den Götzen, weg mit falschen Sicherheiten. Gott alleine, unser Gott alleine. Der soll an die erste Stelle kommen und da soll er sein und wir brauchen keine Götzen. Was kann das für uns bedeuten? Haben wir auch unsere persönlichen Götzen, unsere persönlichen Sicherheiten, weil wir allein auf Gott auch nicht so vertrauen, so richtig, uns immer noch so ein Hintertürchen offen lassen wollen? Vielleicht, weil wir zu ungeduldig sind, wenn wir gefragt haben und noch keine Antwort bekommen haben und wir nicht die Geduld haben, einfach abzuwarten, bis es Gottes Zeit ist. Weil wir uns vielleicht beeinflussen lassen vom Humanismus. Wir merken das gar nicht, der kommt ganz fromm daher. Das ist so schön. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist satanisch. Das heißt nämlich, Gott kann dir gar nicht helfen. Deshalb sollst du dir selber helfen. Wir blicken da gar nicht hinter. Manche denken sogar, das steht in der Bibel. Dann sagen wir, Gott hat uns doch einen Verstand gegeben. Wir wissen doch schließlich selbst, was gut ist. Und schließlich wollen wir ja auch leuchten. Klingt auch so fromm. Schließlich wollen wir ja Licht sein. Aber wir verwechseln da etwas. Nicht wir, sondern Gott will durch uns leuchten. Gott will durch uns leuchten. Und wir leuchten für ihn. Und wir leuchten nicht für uns. Und die Welt soll uns nicht toll finden. Die müssen nicht sagen, boah, da ist eine tolle Gemeinde. Das sind tolle Leute. Da wollen wir hin. Nein. Die sollen uns nicht toll finden, die sollen Jesus finden. Darum geht es. Die Welt soll Jesus finden. Und schließlich, was müssen wir ganz persönlich rausschmeißen aus unserem Leben? Ich komme gleich noch mal kurz darauf zurück. Wir sind herausgefordert, nicht Gott zu bitten, nimm das weg. Nicht Gott zu bitten, nimm das weg. Sondern wenn wir das erkannt haben, sind wir herausgefordert, uns zu heiligen, die Sache mit Gott in Ordnung zu bringen und uns auf den Prüfstand zu stellen und dann alles Unreine wirklich rauszuschmeißen. Das heißt dann auf Gottes Geist reagieren. Es ist so wichtig, dass wir uns der Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde auch bewusst sind und dass wir als Priester auch unseren Stand einnehmen und Gott die absolute Priorität geben. Gemeinde Jesu braucht seine Gegenwart. Und ich möchte noch gleich kurz auf zwei Dinge eingehen, die so vielleicht unscheinbar daherkommen, die auch ganz gut aussehen, so äußerlich, die vielleicht auch Sinn machen, aber die uns hintergründig Stück für Stück von Gottes Gegenwart entfernen. Das sind Zisternen. Ich habe bei meiner letzten Predigt hier, ist noch gar nicht so lang her, 3-4 Wochen, von Zisternen auch schon gesprochen. Es ging um die Berufung des Jeremia und seinen Auftrag und um das, was er dem Volk weitergeben sollte von Gott. Und da steht bei Jeremia 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle lebendigen Wassers, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Zisternen heißen, wir vertrauen lieber auf uns selbst als auf Gott. Wir sorgen selbst für unsere Versorgung. Wenn es durch ihn nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, wenn er nicht so pariert, wie wir das wollen, dann machen wir uns halt Zisternen. Und da lagern wir dann ein, was wir brauchen. So nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dann sagt Gott nein, so nicht. Und er zieht sich zurück. Das ist wie wenn wir uns eigene Pläne schaffen. Wie kriegen wir unsere Gemeinde wieder auf Vordermann? Was können wir da alles machen? Was können wir da tun? Und dann machen wir uns Pläne. Und dann machen wir Konzepte. Und dann machen wir Kompromisse. Und dann steht das Konzept wohl durchdacht. Alle unsere Wünsche sind da hineingepackt. Die sind berücksichtigt. Und wir sagen, wunderbar. Jetzt kann es losgehen. Ach ja, Gott, du darfst deinen Segen jetzt dazu geben. Und dann sagt Gott, nein, so nicht. Warum habt ihr mich nicht gefragt? Merkt ihr nicht, dass ihr mich verlassen habt? Wisst ihr, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren so Menschen, also die Leiter und die religiösen Führer zur Zeit Jesu. Die waren so Leute, die ihr Ding durchgezogen haben, die nicht nach Gott gefragt haben, sondern nur nach Gesetzen und Ordnungen und die sie selbst ausgelegt haben, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Ihr wisst, im Tempel, da gab es so einen Raum, das Allerheiligste. Da war Gottes Gegenwart, da war Gottes Herrlichkeit. Ach, Gottes Herrlichkeit, das muss noch mal, also das können wir jetzt gar nicht. Okay, dieser Raum war durch einen Vorhang abgetrennt und keiner durfte ihn betreten, bis auf der hohe Priester einmal im Jahr, am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Gut. Wir lesen im Matthäusevangelium, als Jesus für uns am Kreuz starb, im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten durch. Gut. Wir sagen, das ist ein Bild für uns und das bedeutet, dass der Weg in die Gottesgegenwart offen ist für jeden, der an Jesus Christus und seine Erlösung am Kreuz und seiner Auferstehung glaubt. Der Weg zum Vater ist wieder offen. Persönliche Beziehung zum Vater ist wieder möglich. Das ist richtig. Genau, das ist richtig. Aber ich habe überlegt, was glaubt ihr? Was wurde sichtbar? Was wurde sichtbar, als der Vorhang zerriss und förmlich ins Allerheiligste in die Gegenwart Gottes geschaut werden konnte? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, da war nichts. Da war nichts. Gar nichts. Leere. Die Bundeslade war schon weit über 500 Jahre davor verschwunden. Kann es sein, dass die Gegenwart Gottes schon nicht mehr da war im Tempel? Und die Priester, die Pharisäer und Schriftgelehrten ihr Ding einfach weitergemacht haben, um die Strukturen, um die Macht, um den Schein zu erhalten? Boah, ich bin so froh. Und dankbar. Und ich könnte ganz laut Halleluja hier ausrufen. Halleluja. Manchmal ist es zu Hause. Ich bin in einem Zimmer. Silvia ist im anderen Zimmer. Und dann rufe ich Halleluja. Plötzlich, weil es aus mir so herauskommt. Und Silvia denkt, mir ist was misslungen und sagt, sag ruhig, hör auf. Und ich sage, ey, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Veränderung in unserer Gemeinde passiert und dass das sichtbar wird und dass das bezeugt wird durch Zeugnisse. Ich bin so froh darüber, dass unsere Leitung in allen Planungen und Entscheidungen zuerst nach Gottes Willen fragt. Zuerst nach Gottes Willen fragt und dann hört. Und dann hinhört. Und dass Gott so sogar manchmal als Erstes spricht. Und dass er dann gehört wird. Und dass darauf reagiert wird. Und dass Gott auf dem Thron sitzt. Dass Gott auf dem Thron sitzt. Und nicht die Rentabilität, die Sicherheit oder was auch immer. Da könnte man eine ganze Liste aufführen. Wie ist das möglich? Jesus hat seinen Jüngern und uns den Heiligen Geist gegeben. Nach seiner Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist eingehaucht. Das können wir im Johannesevangelium lesen. Nehmt hin den Heiligen Geist. Und das gilt auch uns. Wisst ihr, wenn wir auf Gottes Reden reagieren, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir auf Gottes Reden reagieren, das hat Auswirkungen. Hiskia hat reagiert. Er reinigte den Tempel, er zerstörte die Götzen und vertraute allein auf den allmächtigen und einzigen Gott. Und wir lesen in 2. Chronik 31, und 21. Hiskia lebte so, wie es dem Herrn gefiel, denn er regierte gerecht und blieb dem Herrn, seinem Gott, treu bei allem, was er tat, und den Tempeldienst zu ordnen und dem Gesetz wieder Geltung zu verschaffen, fragte er nach dem Willen Gottes. Fragte er nach dem Willen Gottes, des Herrn, und diente ihm vom ganzen Herzen. Darum schenkte der Herr ihm Erfolg. Jetzt kommt das Wichtigste. Hiskia baute alle Befestigungen, baute alle Mauern, baute alle Verteidigungsanlagen wieder auf. Und dann wurde das Volk Israel, da wurde Juda wieder angegriffen von Sanherib, der König von Assur. Und er war viel stärker und viel mächtiger. Und der wollte ins Land, der wollte das Land Juda mal wieder ein bisschen kleiner machen. Und obwohl seine Streitmacht viel größer und stärker war, hat er Israel nicht bezwingen können. Er musste eine vernichtende Niederlage hinnehmen. Und als er dann nach Hause kam, wurde er von den eigenen Söhnen getötet. Geschwister, ich habe mich gefragt, was müssen wir rausschmeißen? Was müssen wir noch rausschmeißen? Was haben wir vielleicht noch? Vielleicht irgendwo versteckt noch. Hinter Vorhängen. Vielleicht haben wir auch so Vorhänge. Was haben wir da versteckt? Was keiner sehen soll. Und Gott sieht es dann auch nicht, weil Gott ist nicht da hinter dem Vorhang. Was haben wir versteckt noch? Was müssen wir noch loslassen? Und wo vertrauen wir noch auf unsere rissigen Zisternen? Weil wir einfach noch ein Stückchen Kontrolle haben wollen. Ein Stückchen wenigstens. Kontrolle auf Vorrat und Sicherheit. Was steht noch an? was müssen wir mit Gott noch klären? Was müssen wir mit Gott noch klären? Wenn der Geist Gottes jetzt zu dir und zu mir redet und dir vielleicht zeigt, das eine oder andere zeigt, was hinter dem Vorhang noch versteckt ist oder wo auch immer oder wie auch immer, was noch rausgeschmissen werden muss, dann reagiere. Dann muss ich reagieren. Und ich will reagieren. Dann reagiere. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht und dir etwas zeigt, dann reagiere. Wir haben gleich noch die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst, vielleicht auch beim nächsten Lied, wenn du irgendwas hast, bring es zum Kreuz. Hier werden auch noch nachher nach dem Gottesdienst jemand stehen, da kannst du noch Gebet haben. Du darfst aber auch, wenn du das Gebet gar nicht haben willst, du darfst das, was du noch versteckt hast hinterm Vorhang, du darfst das abgeben am Kreuz. Ich habe jetzt gar keine Stifte da, aber ich habe so einen großen Block, du kannst auch so einen Zettel dann nehmen und das einfach aufschreiben. Und dann können wir draußen auch noch ein Feuer machen, meinetwegen. Irgendeiner wird schon noch Feuer da haben. Und dann verbrennen wir das. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht, dann reagiere. Reagiere. Ich habe den Eindruck, vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich kann einfach nicht durchdringen zu der Gegenwart Gottes. Ich kann einfach nicht durchdringen. Ich sehne mich so sehr danach, durchzudringen zu Gottes Gegenwart. Aber ich kann sie nicht wahrnehmen. Gott hat sich zurückgezogen. Weißt du, Jesus versteht dich. Als Jesus am Kreuz gehangen hat, da sagte er auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat die Hölle durchgemacht. Und das hat er für dich und für mich getan. Für dich und für mich. Und jetzt überleg mal, du nimmst diese Sehnsucht in dir wahr nach Gottes Gegenwart. Lass dir das zusprechen, die Sehnsucht, wenn du diese Sehnsucht in dir hast nach Gottes Gegenwart, die kann nur da sein, wenn er da ist. Die kann nur da sein, wenn er da ist. Das darfst du annehmen. Und dann schau auf die Verheißung. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Und du sollst mich preisen. Halleluja. Amen.